Ich lese aus der Bibel, aus Johannes 16, der Text, der gleichzeitig auch der Predigtext ist. Es dauert nur noch kurze Zeit. Dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wiedersehen. Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet weinen und klagen. Aber diese Welt wird sich freuen. Ja, ihr werdet traurig sein. Aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Ihr seid jetzt traurig, doch ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand nehmen. An diesem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, Amen, das sage ich euch. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr in meinem Namen noch um nichts gebeten. Bittet, und ihr werdet es bekommen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern.
Liebe Greifbar-Gemeinde, ein Blick sagt mehr als 1000 Worte. So sagt man das ja. Und man sagt das so, weil jeder Blick im Grunde ein kleines Wunderwerk ist. Schau mir in die Augen, Kleines. Und schon beginnt eine wunderbare Freundschaft. Blickkontakt ist ein sehr vielsagendes Wort. Ein Blick von mir zu dir und ein Blick von dir zu mir und es entsteht Kontakt. In der Regel ist das nur für einen Augenblick. Forscher haben herausgefunden, dass das zwischen 2 und 5 Sekunden angenehm ist, im Durchschnitt 3,3 Sekunden und ab 5 Sekunden wird es unangenehm, sagen Forscher. Manchmal wird es aber auch länger. Amnesty International hat einen Film gedreht, wo Menschen aus Europa mit Menschen, die auf der Flucht sind, in einer Berliner Lagerhalle einander gegenübergesetzt wurden, und zwar genau 4 Minuten lang. Und 4 Minuten lang sollten Sie sich in die Augen schauen, 4 Minuten lang, lange 4 Minuten. Ein syrisches und ein deutsches Mädchen sitzen erst ganz schüchtern da und am Ende spielen sie Fangen in der Halle. Ein alter Mann fragt einen alten syrischen Mann irgendwie über seinen Schnurrbart aus und findet den ganz toll und am Ende tauschen sie irgendwie ihr Lebensalter mit Zeichensprache aus. Ein syrischer Flüchtling erzählt einer deutschen Frau sein Schicksal auf der Flucht und am Ende liegen sie sich weinend in den Armen. 4 Minuten Augenkontakt. Ein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Das ist kein Zufall. In der Antike dachte man wirklich, dass beim Blickkontakt Strahlen hin und her gehen. Unsichtbare Verknüpfungen. Der Blick bewirkt etwas hin und her. Ein anderes altes Bild dafür ist die Vorstellung, dass unser Augenblick so etwas ist wie das Fenster zu unserer Seele. Durch dieses Fenster fällt die Welt in unsere Seele. Und zugleich bringt unser Auge zum Ausdruck, wie es in unserer Seele gerade aussieht. Kurzum, einander anschauen, Blickkontakt halten, beim Augenblick bleiben. Das heißt eine Menge. Es zeigt viel von uns und es bedeutet viel für unseren Kontakt untereinander, ebenso viel wie Stimme oder Handlung oder Bewegung. Jesus hatte Blickkontakt mit seinen Jüngern. Er sah sie an und sie erwiderten seinen Blick. Oft begann es so. Jesus sah einen Mann am Zoll. Jesus sah einen Fischer am See. Jesus sah eine Frau am Brunnen an. Und diese Menschen fingen seinen Blick gleichsam auf und es entstand ein Blickkontakt. Und dann folgte ein Ruf und das Leben dieser Menschen veränderte sich. Später sieht er einen reichen jungen Mann an und sein Blick sendet tiefe Liebe. Aber der Reiche schaut zurück und sein Blick ist ein Fenster in seine Seele. Er wird nicht folgen. Sein Reichtum blendet seinen Blick. Manchmal tat der Blickkontakt auch weh. Gegen Ende ihres Weges, als Petrus der Mut verließ und er Jesus verleugnete, da begegneten sich ihre Blicke. Jesus muss gar nichts sagen. Er schaut Petrus an. Und Petrus kann den Blick nicht abwenden. Und alles wird klar. Und Petrus wird bitterlich weinen. Kurzum, Jesus und die Menschen hielten Blickkontakt, wenn sie einander nahe kamen. Sie schauten einander an. Ihr Kontakt funktionierte nicht über Worte, sondern auch über, nicht nur über Worte, sondern auch über Blicke. Es muss etwas Unglaubliches gewesen sein, von Jesus so angeschaut zu werden. Unvergesslich, tief in die Seele eindringend, Auge in Auge mit Jesus. Und ich dachte, wie wäre das wohl, Jesus Auge in Auge gegenüber sitzen zu können und 4 Minuten zu haben. Nur 4 Minuten. Er und ich, Blickkontakt, Fenster der Seele, tiefer, tiefer Eindruck. Und nun, Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern. Und er führt ein ziemlich ernstes Gespräch mit ihnen. Ich muss euch etwas sagen. Was wird er ihnen sagen? Er sagt, es wird nicht mehr lange dauern, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Er spricht von seinem Abschied. Und der Abschied wird vor allem bedeuten, sie verlieren sich aus den Augen. Es gibt keinen Blickkontakt mehr, keine 4 Minuten, nicht mal eine einzige. Er wird ihren Blicken entzogen sein. Und er sagt, ihr werdet traurig sein, es wird euch hart angehen, dass ihr mich nicht mehr sehen könnt. Der Abschied erzeugt Schmerz, weil wir einander nicht mehr sehen können. Ich denke an Abschiede zurück. Zum Beispiel an die Abschiede, als unsere Kinder aus dem Haus gingen. Eines Tages ging unsere Wiebke für ein Jahr nach Peru. Und wir haben vor unserem Haus in Weitenhagen eine sehr lange Zufahrt. Und es gab diese letzte Umarmung, ein letzter Blick von Auge zu Auge. Und dann fuhr ein Auto diese 75 Meter lange Zufahrt runter, bremste kurz, blinkte nach links und verschwand um die Ecke. Und eine tiefe Trauer legte sich auf unsere Seele. Wir wussten, wir würden uns jetzt ein Jahr lang nicht sehen. Und nach dem Jahr in Peru ergab es sich, dass sie nach London flog und wir uns dort in Heathrow treffen sollten. Und mitten im Gewimmel in der Ankunftshalle unter Tausenden von Menschen, wirklich, es war unglaublich viel los an dem Tag, erhaschte ich plötzlich einen Blick meiner Tochter nach einem Jahr. Und alles war gut. Tiefe Freude. Das Herz schlägt Purzelbäume. So ist das mit dem Sehen und der Freude. Und so ist das mit dem Abschied und der Trauer. Jesus sagt, in Kürze wird es genau so sein. Noch könnt ihr mich sehen, aber damit ist es bald vorbei. Jedenfalls für eine Weile. Und ihr werdet traurig sein. Aber, es soll nicht lange dauern, dann werdet ihr mich sehen und ich werde euch sehen und dann kehrt Freude in euer Herz zurück. Das Herz schlägt Purzelbäume. Es ist eine sehr, sehr emotionale Begebenheit, die Johannes da berichtet. Und bis hierhin, finde ich, kann man das alles auch gut nachempfinden, mindestens abstrakt. Blickkontakt baut Beziehung, Abschied macht traurig, Wiedersehen macht Freude. Das hätten wir dann. Aber was meint Jesus hier eigentlich? Wovon redet er, wenn er ankündigt, dass sie ihn nicht mehr sehen werden und dann doch wieder sehen werden? Wovon spricht er? Was hat dieser Blickkontakt unter Umständen zu tun mit unserem Glauben? Wovon redet Jesus hier? Erste Möglichkeit, das ist die historische Lösung. Dann geht es ganz einfach darum, dass Jesus kurz vor seiner Festnahme noch einmal mit den Jüngern redet und sie vorbereitet. Es würden ja schlimme Tage auf ihn und darum auch auf sie zukommen. Kurz vor Karfreitag spricht er noch einmal mit ihnen und er sagt, in Kürze wird unsere Gemeinschaft ein Ende finden. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, weil ich werde festgenommen, ich werde verhört, ich werde gefoltert, ich werde zu einem Kreuz geführt, ich werde an diesem Kreuz abgeschlachtet, ich werde hinuntergenommen und ich werde in ein Grab gelegt werden. Ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und ihr werdet übrigens auch selbst einiges davon abbekommen, weil die, die mir nach dem Leben trachten, die werden euch nicht in Ruhe lassen. Zu eurer Trauer wird obendrein noch ihre Schadenfreude hinzukommen. Aber das ist nicht das Ende. Nach 3 Tagen werde ich wieder da sein, weil auf Karfreitag folgt Ostern. Und dann werde ich euch alle wiedersehen und ihr werdet mich wiedersehen und österliche Freude wird unbändig sein. Und das kann euch dann niemand mehr rauben. Okay, das ist die historische Lösung. Es geht um diese Tage vor der Festnahme, um das Kreuz und um Ostern. Und damit wäre eigentlich das Ganze zu Ende erzählt. Was sollten wir also damit? Es ist gar nicht so leicht auszuhalten, wenn ein Mensch, der einem nahe steht, so nüchtern, wie Jesus das hier tut, von seinem bevorstehenden Ende redet. Ich habe das erst vor ein paar Monaten erlebt. Ein alter Weggefährte, Direktor einer theologischen Schule, war noch ein letztes Mal hier. Und wir saßen in meinem Büro, er schon von Krankheit schwer gezeichnet. Und er redete ganz ruhig und ganz deutlich davon, dass er in wenigen Monaten wohl nicht mehr da sein würde. Und er wollte sich doch noch gerne persönlich verabschieden. Dazu war er extra aus Wuppertal gekommen. Er sei getrost, er wisse ja, wo er hingehe und jetzt ordne er noch sein Haus. Ich kriegte einen ziemlich großen Kloß in den Hals. Und Wochen später starb er tatsächlich. Und mir wurde klar, ich werde ihn in diesem Leben nicht wiedersehen. Und wir kannten uns 35 Jahre. So redet hier Jesus von seinem Ende und von seiner Hoffnung. Und vielleicht ging es den Jüngern so wie mir in diesem Gespräch mit meinem Freund. Vielleicht hörten auch sie damals mehr vom Ende als von der Hoffnung. Die historische Lösung, es geht also um eine Station auf dem Weg des irdischen Jesus. Das ist interessant, aber hätte mit uns nicht so furchtbar viel zu tun. Darum gibt es eine zweite Lösung. Das ist die Ewigkeitslösung. Der Johannes, der das alles aufschreibt, hat ja einen viel weiteren Blick. Er schreibt nicht nur eine historische Reportage über die letzten Tage Jesu. Er schreibt für seine Gemeinde und das heißt schon ein Stückchen nach Ostern. Und darum geht es hier nicht nur um eine historische Episode. Es geht um etwas Grundsätzliches. Und dann, so mit der Ewigkeitslösung, würde Jesus hier etwa Folgendes sagen. Wisst ihr, ihr könnt mich nicht sehen. Es gibt keinen Blickkontakt zwischen euch und mir. So ist das nun einmal. Und auch die Ostertage waren für die Gemeinde des Johannes Vergangenheit, aus und vorbei. Jesus sagt, ich bin nicht mehr sichtbar unter euch. Im 1. Petrusbrief wird es mal heißen, ihr glaubt an Jesus, obwohl ihr ihn nicht sehen könnt. Im Hebräerbrief wird es noch grundsätzlicher. Dort heißt es, der Glaube bestehe daran, an dem, was wir nicht sehen, trotzdem nicht zu zweifeln. Und Paulus sagt es in einem seiner Briefe ähnlich. Er sagt, wir leben nicht im Schauen. Wir leben im Glauben, kein Blickkontakt. Dann ginge es um das Problem, dass wir tatsächlich jemandem unser Leben anvertrauen, den wir nicht von Auge zu Auge sehen können. Jesus würde sagen, das ist so und das ist schwer. Und mancher wird auch noch darüber spotten und wird über euch herziehen und wird euch an der Uni sagen, na zeig uns doch mal diesen Typen, an den du da glaubst. Und wir können ihn nicht zeigen. Wir können ihn ja nicht einmal selber sehen. Und Jesus würde uns dann trösten und er würde sagen, das ist so, aber seid sicher, nur noch für eine kleine Weile. Wenn Jesus wiederkommt und seine Regierungsgeschäfte auf Erden antritt, dann wird alles anders werden. Dann werden wir ihn sehen. Oder wenn wir schon vorher das Zeitliche segnen, werden wir durch den Tod hindurch zu ihm kommen. Am anderen Ufer wartet er. Er, den wir noch nicht gesehen haben. Und ob er nun kommt oder wir durch den Tod zu ihm kommen, wir werden ihn sehen. Und unsere Freude, das ist das, was auf uns wartet, wenn wir durch den Tod hindurchgehen. Unsere Freude durch diesen Augenblick wird unbändig sein. Und das ist so von Jesus bestimmt. Für jeden von uns ohne Ausnahme. Im ersten Brief des Johannes heißt es, wir werden ihn sehen, wie er ist. Aber eben erst dann, an jenem Tag, an dem alle Uhren angehalten werden, unsere persönlichen Uhren oder die Uhren der ganzen Welt. Das wäre die Ewigkeitslösung. Und wir könnten jetzt wiederum sagen, fein, interessant, unser Bibelwort an diesem Sonntag erzählt uns, wie das historisch so war, oder unser Bibelwort an diesem Sonntag kündigt uns an, wie das in der Ewigkeit so sein wird. Toll. Doch, ja, wirklich toll. Wir verstehen Jesus und die Jünger damals ein bisschen besser und wir bekommen einen Ausblick auf den Tag morgen, an dem wir endlich schauen, was wir glauben. Ich habe mich trotzdem gefragt, ob es da irgendwas zwischen gibt, zwischen dieser historischen Lösung und der Ewigkeitslösung. Etwas über das Glauben jetzt. Gibt es etwas dazwischen? Gibt es ein Sehen für uns? Und weil Jesus so deutlich Sehen und Freude verknüpft, gibt es Freude für uns? Kommt unser Leben hier und heute überhaupt in den Blick? Oder geht es in dieser ganzen Geschichte aus der Bibel nur um damals oder ganz weit weg? Dann wäre der Ertrag für uns überschaubar. Und hier wird es nun spannend. Weil wenn Jesus das so erzählt, wie er das hier tut, dann spannt er ein Seil und er spannt es so fest, dass es fast zerreißen könnte. Was er hier den Jüngern sagt, zeichnet ein so spannungsvolles Bild, dass ich finde, es ist kaum auszuhalten. Uns wird nämlich gesagt, ihr lebt zwischen Nichtsehen und Sehen. Und darum leben wir im Glauben zwischen Trauer und Freude. Wir leben zwischen Anfechtung und Vertrauen. Wir leben zwischen einem brutalen noch nicht und einem hellen schon jetzt. Da leben wir. Alle. Und die Pointe ist, zwischen damals und irgendwann leben wir alle mal mehr hier und mal mehr dort. Und das bedeutet zum einen, die traurige Tatsache, dass wir keinen Blickkontakt mit Jesus haben, ist Teil unseres Lebens im Glauben. Und das bedeutet zum anderen, die frohe Tatsache, dass Jesus hier und da Augenblicke schenkt, darf ebenso Teil unseres Lebens im Glauben sein. Nur kriegen wir dieses nicht ohne jenes und wir müssen jenes nicht ohne dieses ertragen. Denn was Jesus am Ende will, ist Freude, die uns niemand rauben kann. Und das müssen wir noch einen Augenblick jetzt angucken. Jenes. Die traurige Tatsache, dass wir keinen Blickkontakt mit Jesus haben, ist Teil unseres Lebens im Glauben. Wir sind nicht Auge in Auge mit Jesus. Er ist unseren Blicken entzogen. Wir sehen nichts von ihm. Keine Gestalt, kein Antlitz, kein Blickkontakt. Auch wenn wir beten nicht. Gar nichts. Das gehört zu unseren Lebensbedingungen hier auf Erden, jenseits von Eden. Ich betone das heute einmal so stark und auch ein bisschen einseitig, weil es uns nicht gut tut, wenn wir uns dieser schmerzhaften Einsicht nicht stellen. Es tut uns nicht gut, wenn wir unseren Glauben emotional aufheizen und so tun, als wäre es anders. Es schließt übrigens auch viele, viele andere aus, die sich dann sagen müssten, das erlebe ich so nicht, also muss wohl was mit mir nicht stimmen. Wir sehen Jesus nicht von Auge zu Auge und Jesus selbst zeigt seinen Jüngern in unserer Geschichte, dass das Grund ist zur Trauer. Das noch nicht ist unsere tägliche Erfahrung. Das liegt übrigens gerade daran, dass wir als Gemeinde an dieser Stelle keine Ermäßigungen dulden. Wir reduzieren unseren Glauben nicht auf ethische Maßstäbe, die der weise Lehrer Jesus uns für ein gutes Leben hier hinterlassen hat. Wir reduzieren unseren Glauben auch nicht auf Glaubenssätze, die wir theoretisch für wahr halten und bekennen. Wir sagen vielmehr, wir glauben an den auferstandenen Herrn. Wir haben eine persönliche Beziehung zu ihm. Wir beten zu ihm, wir hören auf ihn, wir wollen ihm folgen, wir wollen ihm vertrauen. Wir vertrauen auf sein Ja zu uns. Wir leben von allem, was er für uns tat. Und wir warten, dass er kommt. Aber so ist das eben. Wir warten. Und wir haben noch nicht einen Blick auf ihn in der Ankunftshalle erhaschen können. Wir glauben. Aber wir haben noch nie schauen dürfen. Wir waren nicht dabei, als sie ihn sahen am leeren Grab. Und die Welt, die uns umgibt, ist auch nicht gerade ein Beleg dafür, dass der, den wir als König anrufen, tatsächlich regiert. Die Welt, die uns umgibt, ist nicht so furchtbar jesushaltig. Und oft genug ist es dunkel und leer in unserer Seele. Und statt Erfüllung fühlen wir Sehnsucht. Und atheistischer Spott tut dann doppelt weh. Er rührt an uns, an etwas in uns. Er rührt an etwas in uns, das den Spott der anderen in Zweifel in uns umarbeitet. Und ich sage das alles, weil es Teil unseres Glaubens ist, wie er wirklich ist und nicht, wie wir ihn gerne hätten. Manches fromme Lied hochgestimmter Menschen, das mehr verspricht, als der nüchterne Herr uns verspricht, gehört hierher. Er sagt, ihr werdet mich nicht sehen und es wird euch wehtun. Umgekehrt heißt das, ich darf jetzt auch ehrlich werden. Wir dürfen ehrlich werden in unserem Gespräch, in unseren Hauskreisen, im persönlichen Austausch. Ich darf es mir und anderen eingestehen. Es ist nichts falsch mit mir, wenn ich so fühle und daran leide. Das ist jenes. Nun aber auch dieses. In diesem Raum zwischen Abschied und Ewigkeit, in diesem Raum hat uns Jesus nicht im Stich gelassen. Wir haben die Zusage, dass wir ihn sehen werden. Wir haben das feste Versprechen, dass unbändige, unkaputtbare Freude auf uns wartet. Und bis dahin ist auch dieser Satz wahr. Die frohe Tatsache, dass uns Jesus hier und da auf eine andere Weise Augenblicke schenkt, darf ebenso Teil unseres Lebens im Glauben sein. Gegenwart, Gegenwart, nicht nur Zukunft. Aber wie kann das nach allem Gesagten aussehen? Zum Schluss drei kurze Hinweise. Der erste Hinweis, der Blick auf das Kreuz ist uns erlaubt. Nicht jedes Bild ist uns verwehrt. Mich bewegt immer wieder die Geschichte der heiligen Therese von Avila. Diese katholische Nonne quälte sich unendlich lange mit der Frage, ob sie denn wohl am Ende Gott genügen werde. Sie quälte sich, dass sie die Gnade, die Freundlichkeit, das Erbarmen Gottes nicht sehen konnte. In der Fastenzeit 1554 kniet die 39-jährige Frau vor dem Kreuz in ihrer Klosterkapelle. Es ist ein Kreuz mit der Gestalt des Schmerzensmannes, also nicht bloß ein leeres Kreuz wie bei uns, ein Kreuz mit einem Korpus. Und sie meditiert, was sie da sieht. Nur ein Bild. Aber im Betrachten dieses Bildes wird sie froh. Sie kann sehen, was wir sehen dürfen. Im Anschauen des Gekreuzigten kommt Freude in ihre Seele. Es ist, als schaue sie ihn an und schaue er sie an. So wird sie es später beschreiben. Entschuldigung. Und sie wird sagen, nicht streng, nicht verurteilend, sondern voller Erbarmen und Zuneigung. Es ist nur ein Augenblick. Aber in diesem Augenblick passiert das Entscheidende, der Blickkontakt, der Therese Ruhe und Gewissheit, Freude und Klarheit gibt. Dieser Blick ist uns erlaubt, immer noch verhüllt und indirekt, und um es modern zu sagen, nur medial. Aber versucht es doch einmal. Versucht einmal, das Kreuz zu betrachten, zu meditieren und anzuschauen. Denn manchmal schenkt es Gott, dass wir genau hier unter dem Kreuz mit inneren Augen sehen dürfen, wie Gott zu uns steht. Und dass genau so die Freude zu uns kommt. Manchmal brauchen wir etwas Handfesteres. Ein kleines Mädchen kann abends nicht einschlafen. Sie fürchtet sich vor der Dunkelheit. Und weil sie das besondere Privileg hat, in einer sehr, sehr frommen Familie aufzuwachsen, sagt ihre Mutter zu ihr, weißt du, Jesus passt auf dich auf. Sie sagt, okay, ich versuch's und will wieder einschlafen. Funktioniert nicht. Sie ruft wieder die Mama und sagt, ich kann nicht schlafen, ich habe einfach Angst. Die Mutter versucht es wieder, aber Jesus passt doch auf dich auf. Und das kleine Mädchen sagt, es ist eine englische Geschichte, ich sag's mal erst auf Englisch, I need someone with skin on. Ich brauche jetzt einfach jemanden mit Haut und Knochen. Manchmal brauchen wir realen Blickkontakt. Und Jesus sagt, es gibt so etwas auf Erden, Haut und Knochen. Meine Leute, mein Leib, der andere Christ, der dich anschaut und alle meine Zusagen in dein Herz spricht. Die andere Christin, die dir segnend die Hände auflegt. Schau ihnen in die Augen, Kleiner. Und du schaust in gewisser Weise mir in die Augen. Und dann das Letzte. Die Gemeinschaft am Tisch des Herrn ist mir erlaubt. Das steht nun nicht mehr in unserem Bibelwort. Aber es ist das, was die Christen von den ersten Tagen taten, zwischen den Tagen seines Abschieds und den Tagen seiner Wiederkunft. In der Zeit des Nichtsehens. Jesus gibt mir einen Ort, an dem ich seinen Leib sehen darf. Und das gleich doppelt. Ich sehe seinen Leib auf Erden, wenn ich all die sehe, die mit mir zusammen an Jesus glauben. Und ich sehe seinen Leib, der für mich gegeben wurde, wenn ich dastehe. Wir werden das heute feiern, wenn ich dastehe und einen Moment still werde und höre, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Und dann empfange ich. Es ist wieder kein direkter, kein unvermittelter Sichtkontakt. Der Herr zeigt sich und er verbirgt sich zugleich in meinen Mitchristen und in diesen bescheidenen Gaben auf dem Altar. Aber zuweilen passiert es, dass wir dann mit inneren Augen schauen dürfen und uns die Freude erreicht. Freude, die wenigstens ein Eckchen von dem erahnt, was auf uns wartet, wenn wir ihn wirklich sehen werden. Aber das ist es, was er mir gibt zwischen seinem Abschied und seiner Wiederkunft. Ein Kreuz, eine Gemeinschaft von Weggefährten, Brot und Wein. Und die Verbindung zwischen diesen beiden Wahrheiten unseres Glaubens, der schmerzhaften Unsichtbarkeit und den Orten, an denen er sich zeigt und uns froh macht, die Verbindung zwischen diesem und jenem ist Sehnsucht. Sehnsucht, dass wir ihn endlich sehen dürfen. 10,000 years and then forevermore singen wir in einem Lied. Und darum riefen die ersten Christen nicht nur Amen. Sie riefen auch Maranatha, das heißt komm, Herr. Maranatha, komm, Herr Jesus. Und wenn Gottes Volk diese Sehnsucht teilt, dann ruft es jetzt auch, Maranatha, komm, Herr Jesus.